Das ist nochmal der Film von eben.
Weil die Welt sich so schnell dreht, weil die Zeit so schnell vergeht, kommst du nicht hinterher.
Die Band Metzen mit dem Lied Du schreibst Geschichte. Als ich noch im CVJM gearbeitet habe, haben wir jedes Jahr drei Konfirmandenfreizeiten durchgeführt mit ca. 80 bis 120 Konfirmanden. Konfi-Castle hieß das Konzept, weil das auf einer alten Burg stattfand, im urigen Ambiente. Und wir haben den teilnehmenden Kirchengemeinden immer so ein Rahmenprogramm geboten und gemeinsam mit den Mitarbeitern aus den Kirchengemeinden versucht, den Konfis Jesus näher zu bringen. Abends, da gab es immer so einen Tagesabschluss in der Kapelle ganz oben in der Burg. Ich musste immer ein bisschen früher hochgehen, weil das so viele Treppenstufen waren, dass ich erst mal wieder zu Atem kommen musste. Und bei diesem Abendabschluss haben wir dieses Lied »Du schreibst Geschichte« immer abgespielt, während wir die Bilder des Tages gezeigt haben. Also Bilder, die Konfis daran erinnern sollten, was sie den Tag über erlebt hatten. Bibelarbeiten, die Band, die Musik mit ihnen gemacht hatte, die Spiele, die sie gemacht hatten, Workshops und einen Stationengottesdienst. Ein buntes Programm und abends sah man dann eben nochmal diese Bilder. Und am ersten Abend habe ich den Konfis nach den Bildern meistens erzählt, dass das mit Jesus nicht nur eine Geschichte in einem alten Buch ist, sondern dass diese Geschichte oder diese Geschichten, die wir morgens in den Bibelarbeiten mit ihnen durchdacht haben, dass die auch was mit ihrem Leben zu tun haben. Dass Gott auch mit ihnen Geschichte schreiben will, weil er ein lebendiger Gott ist, der sie lieb hat. In der Bibel, im Alten Testament, lesen wir die Geschichte Gottes mit dem Volk Israel. Im Neuen Testament weitet sich diese Geschichte aus auf alle Völker. Die Botschaft von Jesus, das zieht Kreise. Sie wird weitererzählt und sie geht weiter. Sie ist noch lange nicht zu Ende. Sie geht weiter bis heute, bis zu uns und noch weit darüber hinaus. Und wir sind Teil dieser Geschichte. Gott schreibt auch mit uns Geschichte. Und ich habe die Konfis ermutigt, sich diese Geschichte Gottes doch mal näher anzusehen, sich darauf einzulassen und zu gucken, welche Rolle sie in dieser Geschichte spielen oder spielen wollen. Wir haben also versucht, die Zusammenhänge aufzuzeigen zwischen der Bibel, dem, was die Konfis auf dem Konfi-Castle von uns erzählt bekamen, und ihrem Leben. Wir haben versucht, ihnen die Botschaft von Jesus zu erklären und ihren Fragen und Zweifeln zu begegnen. Wir haben versucht, ihnen zu helfen, die Sache mit Jesus zu sortieren und sich selbst in Gottes Geschichte wiederzufinden. Und was ganz Ähnliches macht Paulus auch in dem Predigttext von heute. Der steht im ersten Korintherbrief und Paulus geht in diesem Text auf das ein, was an Ostern geschehen ist, was wir eben im Schnelldurchlauf gehört haben. Jesus ist auferstanden, aber schon damals gab es Menschen, die dieses Wunder und das, was es bedeutet, nicht glauben konnten. Andere haben es einmal geglaubt, verloren aber den Glauben daran. Es ist ja auch keine alltägliche Geschichte, die da in der Bibel steht. Im Gegenteil, was da mit Kreuz und Grab und Auferstehung geschah, das ist und bleibt einmalig. Paulus erinnert die Menschen in Korinth an das, was sie von ihm und von anderen Nachfolgern von Jesus gehört haben. an das, was viele von ihnen geglaubt hatten. Und er stellt einen Zusammenhang her zwischen dem, was manche nicht glauben konnten, der Auferstehung und den alten Schriften im Alten Testament. Also wir hatten ja nicht das Alte Testament, die hatten verschiedene Schriftrollen von den Propheten und die Bücher Mose. Und Paulus stellt diesen Zusammenhang her zu diesen Grundlagen für das Leben der damaligen Juden. Paulus weist darauf hin, Jesu Tod und Auferstehung, das ist doch gar keine Idee von mir, das ist keine neue Idee, das ist nichts, was von mir kommt, was ich mir ausgedacht habe. Das steckt doch alles schon als Ankündigung in den Schriften der Propheten drin. In den Worten, vor denen zumindest die Juden der damaligen Zeit eine unglaubliche Ehrfurcht hatten und denen sie vertrauten. Da steht das doch schon drin. Manches ist verschlüsselt ausgedrückt, aber schaut doch mal hin. Paulus sagt ihnen, Gott schreibt Geschichte. Er hat sie mit eurem Volk geschrieben und er hat sie mit Jesus geschrieben. Eine heilsbringende Geschichte, die durch Tod und Auferstehung hindurchführt. Und auch ihr seid ein Teil dieser Geschichte. So wie Paulus selbst und die anderen Menschen, die ihnen von Jesus erzählt hatten. So wie wir. Auch wir sind Teil dieser Geschichte. Und Paulus sagt, erinnert euch an diese gute Nachricht, an dieses Evangelium, was ihr gehört habt, an diese frohe Botschaft, die euch berührt hat und die ihr geglaubt habt und die euch Halt gegeben hat. Lasst euch durch sie Hoffnung geben und lasst sie auf euer Leben wirken, damit ihr nicht umsonst geglaubt habt. Und ich lese den Predigttext aus der Luther-Übersetzung 1. Korinther 15, die Verse 1 bis 12. Ich erinnere euch aber, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch fest steht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es so festhaltet, wie ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr es umsonst geglaubt hättet. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten heute noch leben. Einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Und ob nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung von den Toten? Soweit der Paulus-Text, etwas kompliziert in den Worten. Ein Teil davon habe ich eben vorher schon in meinen eigenen Worten wiedergegeben. Ostern haben wir heute. Der Tag, an dem wir uns erinnern, dass Jesus tot war und wieder auferweckt wurde. Eine unglaubliche Geschichte. Aber eine Geschichte, die ich für wahr halte. Die Vorstellung von der Auferstehung von den Toten, die entwickelte sich etwa ab dem 3. Jahrhundert vor Jesu Geburt. Und die meisten, die an den Gott Israels glaubten, an den Gott der Bibel, die glaubten auch, dass es eine Auferstehung geben würde. Aber sie war auch nicht unumstritten. Die Sadduzäer zum Beispiel, eine religiöse Gruppe, eine fromme Gruppe aus der höheren Gesellschaftsschicht, die glaubten nicht an die Auferstehung. Die glaubten nicht, dass Gott irgendwann mal seine Nachfolger auferstehen lassen würde. Anders als bei den Menschen, die das heute nicht glauben, die das oft aus logischen oder naturwissenschaftlichen Gründen bezweifeln, hatte das bei den Sadduzäern sogar biblische Gründe. Paulus weiß, dass das mit der Auferstehung nicht so leicht zu glauben ist, dass es viele für dumm halten, so schreibt er es an einer anderen Stelle im Korintherbrief. Aber Paulus weiß auch, was er erlebt hat, dass der auferstandene Jesus ihm begegnet ist, damals vor Damaskus. Das hatte sein Leben verändert. Der Glaube an Jesu Auferstehung und die Begegnung mit dem Auferstandenen, die waren Paulus zur Kraftquelle geworden. Paulus nennt sich hier selbst eine unzeitige Geburt. Man kann das auch mit Missgeburt oder Fehlgeburt bezeichnen. Das würde heute in dem Zusammenhang niemand mehr so sagen. Heute würde man vielleicht sagen, ich war ein Nichtsnutz oder ein Dummkopf. Oder ich war komplett auf dem falschen Weg. Paulus spielt darauf an, dass er früher die Christen verfolgt hat. Er war nicht immer der große Missionar, sondern mit wutschnäubend hatte er die Christen verfolgt, lesen wir an einer anderen Stelle. Diejenigen, die davon sprachen, dass Jesus der Sohn Gottes war, die hatte er gehasst. Diejenigen, die sagten, dass er gekreuzigt wurde und wieder auferstanden ist, das hielt Paulus damals selbst für kompletten Blödsinn, bis ihm Jesus selbst begegnet war. Paulus bezeichnet das hier als Gnade, dass Jesus ihm das nicht vorgehalten hat. Nur aus Gnade hatte Gott ihn vom Christenverfolger zum überzeugten Christen werden lassen. Das hätte er nicht verdient gehabt. Er hatte es geschenkt bekommen. Die anderen Apostel, die waren vielleicht ein bisschen anders als er, die hatten sich früher von Jesus überzeugen lassen, aber Paulus, der hatte so viel Schaden angerichtet, bevor er zum Glauben gekommen war, sodass er sich als den geringsten unter den Aposteln bezeichnete. Aber Gott war gnädig. Er hatte ihm vergeben. Gott will den Menschen, er will uns vergeben. Nicht aus eigener Kraft war Paulus jetzt für Jesus unterwegs, sondern aus Gottes Kraft und aus seiner Gnade. Paulus erinnert die Korinther an das, was er ihnen von Jesus erzählt hatte, an das, was er selbst Wunderbares erlebt hatte und an das, was er selbst von anderen erzählt bekommen hatte. Daran, dass Jesus die Menschen liebt und den Weg zwischen den Menschen und Gott freigemacht hat, dass er Sünde vergeben will. Er erzählte ihnen von Jesu Rettungstat, von seinem Sieg am Kreuz und seinem Sieg an Ostern. Als alle glaubten, dass er eine Niederlage erlitten hatte, da hat er den größten Sieg überhaupt erlitten. Diese wunderbare Freudenbotschaft, daran erinnerte Paulus die Korinther. Jesus ist gekommen, um zu retten. Kern dieser Freudenbotschaft und des Rettungshandels von Jesus ist für Paulus Jesu Tod für unsere Sünden, dass er begraben wurde und dass er auferstanden ist. Wenn man sich die Paulusbriefe so anguckt, finde ich erstaunlich, dass Paulus dort fast nichts aus dem Leben von Jesus erzählt. Der spitzt das alles zu auf Jesu Tod und Auferstehung. Und ich bin froh, dass die vier Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes einige Jahre nach Paulus seine Erzählung ergänzt haben. Die erzählen hauptsächlich vom Leben Jesus. Sie machen klar, dass auch Jesu Leben und sein Wirken auf dieser Erde Teil seines Rettungsplanes und seines Rettungshandelns war. Dort liegt für sie der Schwerpunkt. Ich glaube, zum Glauben an Jesus gehört beides, der Glauben an sein Leben und der Glauben an seinen Tod und seine Auferstehung. Wenn nur das eine betont wird, dann läuft das irgendwie schief. Beides steht in der Bibel, beides hat Gott für wichtig erhalten. Und beides hat den Menschen Heil gebracht. Paulus, wie gesagt, legt den Schwerpunkt auf Jesu Tod und Auferstehung. Das ist das Erste und das Wichtigste, was er den Korinthern weitergegeben hat. Er formuliert hier eines der ersten christlichen Glaubensbekenntnisse. Und er zitiert Stellen aus der Schrift, wie er es nennt, also der damaligen Bibel, dem Alten Testament. Und damit will er zeigen, das ist nicht meine eigene Idee. Das hat Gott uns doch allen schon längst gesagt. Und Menschen, zum Beispiel der Prophet Jesaja oder Hosea, die haben das für uns aufgeschrieben. Wir haben sie als Zeugen. Warum fällt es euch so schwer, das zu glauben? Paulus weiß von denen, die behaupten, dass es die Sache mit der Auferstehung, dass das alles ein großer Schwindel sei. Behauptungen wie die, dass die Jünger den Leichnam von Jesus gestohlen haben und sein Grab deswegen leer gewesen ist. Paulus weiß davon darum. Und deswegen fängt er erst gar nicht an, mit dem leeren Grab zu argumentieren. Er weiß, am glaubwürdigsten sind Zeugen. Zeugen, denen ich vertraue. Menschen, die etwas erlebt haben und davon weitererzählen. Und er zählt einige auf, denen der Auferstandene Jesus begegnet ist. Die ersten Zeugen, Kephas, so heißt Petrus auf Griechisch, oder The Rock, wie wir eben gehört haben im Film, der Felsen, Petrus. Er hatte Jesus gesehen und mit ihm gesprochen. Dann die anderen Jünger, später sogar eine große Gruppe von Menschen, von denen wir heute gar nicht mehr genau wissen, wer das überhaupt war und bei was für einem Ereignis sie ihn gesehen haben. Aber Paulus sagt, einige von diesen vielen Menschen, von diesen 500 Männern, ja, einige davon sind schon gestorben, aber die meisten, die leben noch, die könnt ihr selbst fragen. Das sind keine Fake News. So viele Menschen können gar nicht behaupten, sie hätten das Gleiche erlebt. Spätestens, wenn wir nachfragen würden, würde es auffallen, da würden die sich nämlich widersprechen. Fragt sie, glaubt den Zeugen von Jesu Auferstehung, glaubt den Menschen, die Jesus erfahren haben. Wer eben in dem Film zu Ostern aufgepasst hat, dem fällt bei der Erzählung von den ersten Zeugen wahrscheinlich was auf. Ist euch da was aufgefallen? Bitte? Die Frauen kommen bei Paulus nicht vor. Genau, die Frauen kommen bei Paulus gar nicht vor. Die zählt er hier gar nicht auf. Im Film haben wir gehört, dass da mindestens zwei Frauen zuerst am Grab waren. Bei Paulus fehlen die Frauen am Grab. Paulus, der war, was Frauen anbelangt, ziemlich fortschrittlich für seine damalige Zeit. Aber hier an der Stelle ist er ganz dem Zeitgeist seiner Zeit gefolgt. Frauen durften damals nämlich keine öffentlichen Ämter annehmen und ihre Zeugenaussagen, die galten nicht so viel wie Männer. Ich glaube, die galten sogar gar nicht. Paulus will aber gültige und glaubhafte Zeugen aufführen. Und deshalb scheint er hier die Frauen so ein bisschen zu unterschlagen, die Frauen, denen Jesus am Grab begegnet war. Wie gut, dass sich diese Stellung der Frauen inzwischen geändert hat, finde ich zumindest. Manche zweifeln das an, aber ich finde das. Dass die Evangelisten die Frauen als erste Zeugen benennen, das ist zu der damaligen Zeit revolutionär. Und das zeigt, dass sie nicht versucht haben, die Geschichte von Jesus irgendwie möglichst schön zu reden und so zu erzählen, dass sie möglichst glaubwürdig erscheint und sie viele Leute bequatschen können. Sie haben sie so erzählt, wie sie sie erlebt haben und wie sie ihnen erzählt wurde. Sie haben alle Ecken und Kanten zugelassen und aufgeschrieben, auch dass die ersten Zeugen eben Frauen waren. Und für mich macht das die Bibel umso glaubwürdiger und auch diese Geschichte. Paulus lässt hier in seiner Argumentation keine Zweifel zu. Deswegen zählt er nur Zeugen auf, von denen er weiß, dass die Korinther sie akzeptieren werden. Vielleicht lässt er deswegen die Frauen außen vor. Paulus weiß, wenn Menschen zum Glauben kommen sollen, dann müssen sie von Menschen, denen sie vertrauen, den Glauben bezeugt bekommen. Also vorgelebt und davon erzählt. Jemandem, dem ich eh schon misstraue, dem werde ich nicht glauben, wenn er mir sowas erzählt. Aber wen ich wertschätze, dem höre ich zu. Und wenn die Geschichte noch so außergewöhnlich ist. Und demjenigen, den ich wertschätze, den glaube ich eher. Ob nun Paulus selbst die Person ist, die von Jesus erzählt, oder jemand anderes, darauf kommt es ihm hier nicht an. Hauptsache, Menschen bekommen von Jesus erzählt. Hauptsache, Menschen erfahren von der guten Nachricht von Jesus und kommen durch glaubhafte Zeugen selbst zum Glauben. Das, was Jesus am Ende seinen Jüngern aufgetragen hat. Erzählt von mir, macht Menschen zu Nachfolgern, zu Jüngern. Paulus stellt klar aus meiner eigenen Kraft kann ich das gar nicht. Da kann ich gar nicht Gott bezeugen und etwas dafür tun, dass Menschen seine Liebe erkennen. Das geht nur durch genau eben diese Liebe, durch Gottes Liebe und Gottes Gnade. Die haben Paulus in Bewegung gesetzt und die setzen auch andere Christen in Bewegung. Gott sucht sich nicht immer die starken Helden aus, die Power ohne Ende haben und alles aus eigener Kraft können. Er sucht sich nicht nur diejenigen mit tollen Fähigkeiten aus, sondern er gibt denen, die er sich aussucht, die Fähigkeiten, die sie brauchen. Ich glaube, das ist auch heute noch so. Paulus wurde durch die Begegnung mit Jesus verändert. Unermüdlich erzählte er von dem, was er mit Jesus erlebt hat und von dem, was ihm bewusst geworden ist. Damit diese Botschaft, dieses Zeugnis auch andere verändert und zu Jesus-Nachfolgern macht. Angetrieben durch Gottes Kraft und durch seine Gnade und seinen Geist. Weil Paulus weiß, Menschen brauchen Jesus. Und nur durch glaubhafte Zeugen und Gottes Gnade können sie Jesus kennenlernen. Und Paulus weiß auch, manchmal muss man von anderen auch daran erinnert werden, was man selbst einmal mit Jesus erlebt hat. An das, was man geglaubt hat. Wir sind als Gemeinde zusammengestellt, damit auch wir uns immer wieder daran erinnern, was Gott Großartiges für uns getan hat. Ich glaube, das vergisst man immer mal wieder schnell und das wird so normal. Wir sind zusammengestellt, damit wir uns gegenseitig an das erinnern, was wir einmal erfahren und geglaubt haben. Und vielleicht auch noch glauben. Nämlich, dass Gott uns durch seine Gnade mit seiner Liebe berührt hat. Ich wünsche uns, dass uns das immer wieder neu bewusst wird. Dass seine Gnade uns immer wieder neu berührt und uns, wie Paulus, dazu bewegt, selbst Zeugen von Jesus zu sein. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus Gottes Kraft. Er kann das. Er kann uns berühren, er kann uns bewegen und er kann uns mit dem ausstatten, was wir dafür brauchen. Er kann ja sogar den Tod besiegen. Und er will Geschichte schreiben. Mit den Menschen im Alten Testament, denen er schon von Jesus erzählt hat, mit den Menschen im Neuen Testament, denen er sich durch Jesus gezeigt hat. Ostern ist einer der Höhepunkte dieser Geschichte. Aber diese Geschichte geht weiter, mit dir und mit mir, weil er auferstanden ist. Und durch ihn werden auch wir auferstehen. Amen. Wir singen zusammen ein Lied, was nicht so bekannt ist, aber ihr könnt versuchen, euch einfach darauf einzulassen, versuchen mitzusingen. Und genau, Lilly wird uns dabei helfen.